Think Digital Now. Der Podcast für Marketing, Kommunikation und digitalen Geschäftserfolg. Gastgeber ist Österreichs führender Storytelling-Experte Harald Kopeter.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Think Digital Now. Mein heutiger Gast ist Philipp Marathaner und für alle, die Philipp Marathaner nicht kennen, er gilt als Kanzlermacher des Phänomens Sebastian Kurz und Erfinder der Farbe Türkis in der Politik. Als Pionier des modernen Campaignings hat er die Art, wie Kampagnen geführt wird, für sich neu entdeckt und neu erfunden und vielleicht auch nach Österreich gebracht. Dafür wurde er in den USA mit dem Rising Star Award des renommierten Magazins Campaigns and Elections geehrt. Und für seine unternehmerische Tätigkeit wurde er 2018 als Unternehmer des Jahres ausgezeichnet und geehrt. 2020 erschien sein Buch mit dem Titel Alles wird gut. Und darin zeigt er, wie er Wege zum Erfolg und zur persönlichen Erfüllung und Freiheit skizziert. Wir kommen später nochmal zu seinem Buch. Hallo zunächst einmal, Philipp.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Hallo an alle Zuhörerinnen und Zuhörer und danke für die Einladung, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich extrem. Ich freue mich auch schon extrem auf unser persönliches Treffen beim Fresh Content Kongress am 28. September und dass wir im Vorfeld jetzt schon plaudern, taugt mir total.
Vielleicht gleich mal vorab eine Frage. Wie ist es denn eigentlich zum Namen oder zum Beinamen der Kanzlermacher gekommen?
Ja, ich habe mir den nicht ausgesucht, wie man vielleicht vermuten kann. Ja, Medien müssen jeden Tag eine Schlagzeile produzieren. Und ich habe nach meiner Arbeit für Sebastian Kurz, nach den Wahlkämpfen 2017 und nach dem Wahlkampf 2017, war natürlich mediales Interesse groß und die Zeit, die deutsche Ausgabe der Zeit, hat sich dann entschieden, da eine Titelschlagzeile zu wählen, die mir diesen Beinamen gegeben hat. Ich persönlich muss immer gestehen, ich fange mit dem relativ wenig an. Wer in der Politik schon mal gearbeitet hat, weiß, solche Dinge sind selten von einer Person verantwortet. Und wenn es eine Person gibt, die die Credits verdient von damals, dann ist es Sebastian Kurz selber. Also ich selber nehme mich nicht so wichtig, dass ich das glauben würde. Und insofern gestehe ich, fange damit weniger was an. Ich bin im Herzen Unternehmer aus großer Leidenschaft. Ich habe 2019 meine Tätigkeit auch für die Politik abgeschlossen, bin jetzt als Unternehmer unterwegs und das ist das, was mir eigentlich taugt. Also wenn jemand schreibt, Unternehmer Philipp Marathaner, dann freut mich das mindestens doppelt so viel. Ja.
Bleiben wir trotzdem noch ganz kurz noch einmal bei der Politik. Du hast einen der großen Wahlkämpfe mitunter mitverantwortet, mitgeführt, denn auch 2017, wie du es gesagt hast. Was unterscheidet denn im Wesentlichen Wahlkämpfen, wie wir sie gesehen haben vor 10 oder 15 Jahren, zu heute? Wie wird heute wahlgekämpft?
Ich glaube, politische Bewegungen oder Parteien haben die gleichen Herausforderungen am Ende des Tages wie ja auch Unternehmen. Das ist eine wahrscheinlich der großen Erkenntnisse für mich der letzten Jahre. Alle kämpfen mit der Frage, wie komme ich heute noch durch zu den Menschen, die für meine Sache wichtig sind. Das ist in der Politik, sind das natürlich Wählerinnen und Wähler, für die Unternehmen sind es die Kundinnen und Kunden, die zukünftigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Aber am Ende dreht sich alles immer um die gleiche Frage, wie erreiche ich heute noch die, die ja wichtig sind auch für meinen Erfolg. Und da hat sich natürlich viel gewandelt. Ja, in der Politik hat sich gewandelt, dass es immer weniger Menschen gibt, die sich bereit erklären, als Mitglied einer Partei oder als Funktionärin, Funktionär einer Partei sich zu committen. Es gibt aber auch in den Unternehmen immer weniger Menschen, die bereit sind, auf Jahrzehnte ein Commitment abzugeben, von der ersten Jobstelle bis zur Pension. Also die große Meta-Entwicklung ist, Wir sind einfach wechselfreudiger, ja. Wir sind einfach immer dort dabei, wo wir uns verwirklichen können, dort dabei, wo wir was beitragen können und dort dabei, wo wir Erfüllung finden. Und das gilt für Politik und Unternehmen gleichermaßen. Und deswegen würde ich beiden einfach den Ratschlag geben, sich mehr als eben als Bewegung zu verstehen. Ein Unternehmen darf sich als Bewegung verstehen. Ja, als Bewegung, wo Menschen dabei sind, die an die Vision des Unternehmens glauben, so wie sie eine politische Bewegung als Platz verstehen kann, wo Menschen dabei sind, die an die politische Vision glauben. Also dieses Selbstverständnis als Bewegung ist eigentlich die große Transformation, die in den letzten 10, 15 Jahren stattfindet. Für mich persönlich war damals wirklich zündend natürlich die legendäre Kampagne von Barack Obama 2008, die hat das erstmals neu definiert. Und ich weiß nur genau, dass ich damals in meinem Büro gesessen bin und mir gedacht habe, ist ja Wahnsinn, was die machen. Und was wäre eigentlich, wenn ein Unternehmen so eine Wucht und Energie und Begeisterung entfalten könnte. Und aus dem ist eigentlich meine erste Firma entstanden, das Campaigning-Büro, die mit dem Ansatz an den Start gegangen ist. Wie können Unternehmen solche Bewegungen erzeugen? Also ich glaube, die Parallelen zwischen Politik und Unternehmen sind, wenn man in die Tiefe runtergeht, oft größer, als man glaubt. Aber wenn man immer schnell ist und sagt, von der Politik kannst du nichts lernen, dann mag das auf einige Themenbereiche mit Sicherheit zutreffen, keine Frage. Aber es gibt tatsächlich Dinge, die du lernen kannst, nämlich wie begeisterst du Menschen für eine Idee, für eine Sache. Das habe ich persönlich in der Politik gelernt und der wird seit mittlerweile 10 Jahren aufs Unternehmertum und auf Unternehmen an sich übertragen.
Ich verrate jetzt nicht unbedingt ein Geheimnis, aber du bist 39 Jahre alt.
Jawohl.
Und du bist im Grunde genommen mit der klassischen Werbung aufgewachsen. Du bist aufgewachsen wahrscheinlich mit TV, mit Radio, Plakat, Zeitungen und dergleichen. Laut Statista hat 2020 denn die digitale Werbung die klassische Werbung überholt. Wie war denn das für dich, wann hast du diesen Wandel denn erlebt? Weil du hast gerade vorhin gesagt, Wahlkampf Barack Obama, da war es ja schon so, dass es vieles in die digitale Welt gegangen ist. Wo bist du eigentlich immer schon zu Hause gewesen? In welcher dieser Welten?
Ich versuche wirklich bei diesen Fragen, und das, glaube ich, unterscheidet mich vielleicht von anderen auch in der Branche, weil es gibt ja durchaus in der Kommunikationsbranche den Zugang, dass man so, also jeder neue Hype wird wie die sprichwörtliche Sau durchs Dorf getrieben und jede Woche gibt es was Neues, was man wieder machen muss. Und irgendwann verliert man als Kommunikationsverantwortlicher den Überblick oder endet in massiver Frustration, weil man einfach nicht Ressourcen genug hat und Geld genug hat, um jeden neuen Trend zu integrieren. Deswegen bin ich jemand, der sich sehr gerne auf das Fundamentale besinnt, auf die wirklich fundamentalen Grundlagen, die der menschlichen Kommunikation, aber auch dem menschlichen Verhalten zugrunde liegen. Und da muss man einfach ansagen, was die Digitalisierung gebracht hat, ist natürlich ein enormes Ausmaß an Vernetzung. Wir sind heute immer und überall mit allem und jedem vernetzt. Und wir reden sehr viel über die Frage, was wirkt es für auf Kommunikation? Ich glaube aber, es hat nicht nur verändert, wie wir kommunizieren, es hat verändert, wie wir leben. Ja? Menschen haben sich immer schon gern organisiert. Das ist in der Natur des Menschen. Wir sind Herdentiere auf gewisse Art und Weise. Früher haben wir uns ums Lagerfeuer versammelt. Irgendwann haben wir uns dann in Vereinen organisiert. Und heute organisieren wir uns eben in Unternehmen und politischen Bewegungen. Die Frage ist aber, was braucht es, um Menschen dann tatsächlich auch in so einer Zeit zu begeistern und zu bewegen? Und da ist natürlich durch digitale Medien eine enorme Chance, Menschen auf einer sehr individuellen Ebene zu erreichen. Ich glaube, das ist der große Fortschritt eigentlich der Digitalisierung, dass wir sehr individualisiert, sehr personalisiert auf Menschen eingehen können und dass persönliche Beziehung plötzlich durch digitale Instrumente skalierbar wird. Ja, du hast früher, ich erinnere mich noch, als ich in die Schule gegangen bin, bin ich jeden Tag beim Kreisler stehen geblieben und habe mir mein Käsekornspitz abgeholt, ja, damals noch in Schilling-Währung bezahlt. Ja, und ich meine, der Kreisler hat wahrscheinlich gehabt am Tag 50 Kunden, der hat kein CRM gebraucht, das hat der zwischen die zwei Ohren gehabt, hat der gewusst, komme ich gerade aus dem Urlaub und wie geht's der Familie und all diese Dinge hat der gewusst, das heißt, der hat gewusst, was es braucht, um Nähe aufzubauen. Naja, wenn ich aber jetzt Barack Obama hast und das mit 16 Millionen Unterstützerinnen und Unterstützer machen muss, dann schaut die Geschichte schon ein bisschen anders aus. Dann brauche ich Technologie, um Nähe zu skalieren. Ja, und das ist eines der faszinierenden Dinge für mich eigentlich in der Kommunikation, in der nächsten Ebene der Kommunikation, dass Nähe skalierbar ist in diesem Sinne und dass auch große Unternehmen Nähe schaffen können in einem individualisierten Dialog, in einer personalisierten Kommunikation. Und an dem arbeite ich in meiner ersten Firma Campaigning Büro sehr intensiv, das herzustellen. Aber das sehe ich als die große Transformation eigentlich.
Nähe aber entsteht nur durch Vertrauen, oder? Das heißt, ich muss doch immer Vertrauen aufbauen in erster Linie, damit einmal Nähe entstehen kann.
Und Vertrauen entsteht auch sehr oft daran, dass wir an das Gleiche glauben, dass wir Überzeugungen teilen. Ja, das ist oft die Grundlage von Nähe und Vertrauen. Und deswegen würde ich jedem Unternehmen raten, ein bisschen weniger oft vielleicht über die Produkte zu reden und über die Features und über die Funktionen, weil ganz ehrlich, Wen interessiert das? Ja, ich weiß nicht, ob jeder Zuhörer oder jede Zuhörerin weiß, welche Funktionen und Features jetzt ihr neuestes Telefon hat. Ich weiß es nicht, wie viel Pixel jetzt die Kamera wieder hat. Das interessiert mich auch ehrlich gesagt nicht. Was ich eigentlich kaufe, ist eine Überzeugung. Und da gehen die Themen ja sehr weit auseinander. Also ich würde mal sagen, Android oder iPhone, das kann man fast als religiöse Frage bezeichnen, weil das sind unterschiedliche Glaubensfragen. Ja, also woran glaube ich, wovon bin ich überzeugt? Und das sollten Unternehmen viel stärker in den Vordergrund stellen, weil dann schaffen sie auch Bindung, dann schaffen sie Vertrauen, dann schaffen sie auch Nähe und weniger über Produkt, Preis oder Features. Das wird ja immer schwieriger, sich dort zu differenzieren. Das muss man ja erkennen. Das entscheidet ja heute mittlerweile der Google-Algorithmus, was ich wo kaufe. Also brauche ich eine andere Ebene. Und die Ebene der Überzeugungen, der Werte, dessen, woran wir glauben, das ist eine Ebene, wo jeder und jedes Unternehmen auch heute noch Vertrauen und Zugehörigkeit schaffen kann.
Bevor er zu Vertrauen und Nähe kommt bei Unternehmen, ist es ja auch wichtig, als Unternehmen mich zu positionieren mitunter. Ist es denn aus deiner Erfahrung her einfacher, Personen zu positionieren, sprich in der Politik, oder Unternehmen zu positionieren?
Ja, ich habe früher immer gepflegt zu sagen, dass Politik eine besondere Challenge ist, weil das Produkt kann sprechen. Ja, das hat manchmal einen Vorteil, manchmal nicht. So ehrlich muss man sein, also es ist sehr dynamisch in diesem Sinne. Also dieses Risiko hat man mit einem iPhone oder mit einem neuen Online-Produkt nicht, ja, weil das ist, wie es ist. Also es ist, wenn man so will, vielleicht leichter positionierbar, weil es jetzt diesen dynamischen Faktor nicht aufweist, dass es halt auch selber was beisteuert. Ja, also man kann ein Produkt am Reißbrett designen, ein Politiker kann es nicht am Reißbrett designen, sondern du musst vor allem davon ausgehen, was die Person mitbringt, was sie an Überzeugungen mitbringt, was sie an Assets mitbringt und das dann zur Stärke bringen. Ja, es gibt viele, gerade in der Politik, nennt man dann Spin-Doktoren, solche Menschen, die glauben, sie können so Designer-Politiker machen. Ich finde das alles einen kompletten Schwachsinn. Ja, ich glaube an die authentische Kraft authentischer Persönlichkeiten. Aber ich glaube auch, dass Unternehmen, die Produkte verkaufen, diese authentische Kraft in sich tragen. Also auch ein Unternehmen hat eine Seele, auch ein Unternehmen hat einen Gründungsgeist, ja. Und den einmal, dort einmal tief zu graben und den freizulegen und an die Oberfläche zu befördern, das kann Unternehmen eine enorme Kraft versetzen, ja. Ich glaube, manche Unternehmen sollten ein bisschen weniger Marktforschung machen und ein bisschen mehr Innenschau, ja. Das wäre, glaube ich, eine ganz vernünftige, gesunde Trendumkehr, habe ich den Eindruck.
Erkennst du bei so etwas eigentlich einen großen Unterschied zwischen eigentümergeführte Unternehmen und Kapitalgesellschaften? Du hast vorher schon gesagt, du hast angefangen bei Obama diesen Spirit, den er versprüht und das alles. Du hast selber gesagt, du selber als Unternehmer bist auch ganz anders unterwegs und willst diesen Spirit auch mitnehmen und deinen Mitarbeitern und den Kunden mitunter weitergeben. Da gibt es schon einen Unterschied, oder?
Ja, es ist unglaublich. Danke, fantastische Frage. Unfassbarer Unterschied natürlich. Ich liebe es, mit eigentümergeführten Unternehmen zusammenzuarbeiten. Es ist für mich die größte Freude. Ich habe ja, als ich dann 2019 auch meine Tätigkeit für politische Mandate auch beendet habe, habe ich für mich entschieden, also was ich in den nächsten Jahren tun werde, ist, ich arbeite ausschließlich mit Unternehmerinnen und Unternehmern. Ja, es ist aber auch eine klasse Geschichte. In einem eigentümergeführten Unternehmen werden Entscheidungen anders getroffen. Ja, ein eigentümergeführtes Unternehmen darf sich ja auch auf sehr lange Perspektiven konzentrieren. Viele Konzerne sind in einem Radl gefangen, wo sie in Quartalen denken. Da glaubt irgendwer, in Quartalen werden große Revolutionen gestartet. Nein, die Unternehmen, die große Perspektive haben, die lange Strecke gehen und die Ausdauer haben, das sind die große Dinge bewältigen. Ja, und da ist es wirklich eine Freude mit eigentümergeführten Unternehmen. Ich glaube auch, dass in eigentümergeführten Unternehmen Werte stärker gelebt werden können, weil einfach die Gründungspersönlichkeiten Werte auch einbringen und vorleben. Und das hast du natürlich in Kapitalgesellschaften oft nicht in dem Ausmaß. Wiewohl, und das möchte ich schon sagen, ich die Möglichkeit hatte jetzt im letzten Jahr mit beeindruckenden CEOs aus großen auch Konzernen zu arbeiten. Und das stimmt mir sehr hoffnungsfroh, weil es gibt auch die Konzerne, wo echte Unternehmerpersönlichkeiten am Ruder stehen. Und ich würde mal behaupten, das spürst du dann, das merkst du, ja, die agieren anders, ja, die haben einen anderen Blick, das sind CEOs, die nicht nur, die von einem Zackenschlag an der Börse noch keine Panikattacke kriegen, sondern sagen, ja, Freunde, wir formen mal unser Programm, ja, und dann in 10 Jahren sollen sie uns messen und beurteilen, ja. Also das taugt mir schon, da gibt's tolle Persönlichkeiten, genauso auch in den Kapitalgesellschaften, aber die Herausforderung ist dort größer, das teile ich absolut.
Du hast natürlich sehr viel mit Unternehmen und Unternehmern zu tun. Jetzt ist es so, wir befinden uns seit circa einem Jahr in einer besonderen herausfordernden Situation. Und es gibt so ein schönes Zitat, wenn Ebbe ist, sieht man, wer keine Badehose trägt. Wie viel der Unternehmen oder Unternehmer schätzt du, tragen keine Badehose? Die stehen im Moment nach einem Jahr Lockdown, ja, Halblockdown noch immer relativ nackt da.
Ja, nein, das ist ein super Spruch, den kenne ich nicht, der taugt mir extrem, ja. So Krisen sind natürlich sind Brandbeschleuniger und wirken wie eine Lupe. Also du siehst auf einmal die echten Probleme, kommen auf einmal in einer Windeseile auf dich zu. Das ist gigantisch und das ist für diejenigen, die, ich sage mal, eine gewisse Grundfestigkeit haben. Und Grundfestigkeit heißt im Unternehmerischen immer, die finanziell nicht auf Anschlag agieren, sondern die einen gewissen soliden Polster sich aufgebaut haben. Für diese Unternehmen ist ja das eine massive Chance, weil du siehst einfach, wo sind die Probleme, wo muss ich angreifen. Ich erinnere mich, ich habe zu Beginn des ersten Lockdowns in meinem ersten Unternehmen, dem Campaigning-Büro, das sich toll entwickelt hat über die letzten 9 Jahre, wo wir super gewirtschaftet haben und echt auch gut dastehen, da habe ich gesagt, okay, Freunde, das ist jetzt die Gelegenheit, das können wir mal ein paar Dinge auf den Prüfstand stellen und einmal schauen, wo man wirklich, wo wirklich das sprichwörtliche Radl im Gatsch rennt, wie man bei uns so schön sagt. Ja. Und wir haben echt einige Dinge rausgefunden und gesagt, na, das machen wir jetzt besser, ja, da greifen wir jetzt an. Wenn du aber diese Chance nicht hast, ja, weil dir einfach das Wasser bis zum Hals steht oder in deiner Metapher die Ebbe eintritt und du merkst, du hast keine Badehose an, ja, dann ist das eine andere Geschichte. Und das haben leider natürlich viele Unternehmen erlebt auf sehr tragische und, man muss ja sagen, in den meisten Bereichen auch echt unverschuldete Art und Weise. Wer würde damit rechnen, dass wir jemals in eine Situation kommen, wo du auf einmal behördlich gesperrt bist? Ja, also man, das hätte ja niemand erträumen gewagt, in den schlimmsten Albträumen nicht. Also natürlich sind die Situationen unverschuldet produziert, aber in solchen Momenten geht es dann natürlich, wenn du keine Badehose anhast, um in der Metapher zu bleiben, einmal nur darum, den Survival-Mode einzuschalten. Da bist du nicht im Chancenmodus, ja? Da bist du nicht im Chancenmodus, denk an übermorgen. Nein, da bist du im Heute und musst dir die Frage stellen, wie komme ich überhaupt bis morgen? Und da geht es um Liquidität, da geht es darum, was kannst du an Maßnahmen treffen, kannst du Hilfen beantragen und so weiter. Gibt es ja Gott sei Dank sehr viel. Aber das treibt viele an ihre Grenzen, oft unverschuldet. Und gleichzeitig, wenn sie da mal drüber sind, dann ist es eine enorme Chance, das eigene Business, die eigene Aufstellung kritisch zu hinterfragen.
Gehen wir zurück einfach noch einmal auf dein eigentlich Core-Business oder früheren Business, wenn man so sagen will, ans Campaigning-Büro, Kampagnen, Werbung und dergleichen. Es hat doch seinerzeit Henry Ford schon gesagt, vor über 100 Jahren, 50% meines Werbebudgets ist umsonst. Es hat sich aber nach 100 Jahren noch immer nichts geändert. Es gibt neue Studien, die wiederum sagen, okay, ja, vielleicht ist es noch mehr umsonst. Auch im digitalen Bereich vielfach erreiche ich mit Retargeting und Programmatic Advertising Leute, die vielleicht ohnehin gekauft hätte, ohne dass ich die jetzt einmal wirklich mit Werbung ansteuere. Wirkt Werbung überhaupt noch heute?
Na, ich bin ja ganz, also ich bin ja gehört zu den größten Kritikern der Werbung. Die Werbung war ja in den Anfängen der Gründung meines ersten Unternehmens wahrscheinlich der Reibebaum Nummer 1 für mich und mein Unternehmen, weil ich habe immer gesagt, du dreht mir über Reichweiten. Ich meine, das ist ja wahrscheinlich die schwammigste Währung, die die Menschheit je gesehen hat. Wen interessiert denn sowas? Und deswegen, in unserem Business Campaigning geht es um Menschen bewegen. In der Folge geht es darum, dass du Menschen ins Boot kriegst, was messbar ist, nämlich wie viele Menschen kriege ich ins Boot. Und es geht darum, dass Menschen aktiv werden. Das nennt man heute dann Engagement oder Interaktion, ja, was auch messbar ist, ja. Also ich war immer schon ein Freund der harten Währung, während die klassischen Agenturen immer posaunt haben, wie viele Menschen sie erreicht haben, ja, wo ich immer lachen muss, ne? Weil wenn ich einen Postwurf mache in ganz Österreich, dann habe ich angeblich 4 Millionen Haushalte erreicht. Und ich weiß ja nicht, wie es den Zuhörern geht, aber wenn ich meinen Postkastel aufmache, abgesehen davon, dass da der Kleber drauf ist, ja, keine Werbung, und dann passiert einmal eines, drunter steht einmal ein kleiner Papierkorb. Und das, was da an Werbung drin ist, wird sofort entsorgt. Zählt aber als Reichweite, man muss man ja lachen. Ja. Also insofern, ich bin ein großer Skeptiker dieser Dinge, bin ein Freund der harten Währungen, Interaktion, Menschen ins Boot geholt, Transaktion. Also da glaube ich, da wird es interessant. Und die Messbarkeit ist in dem Bereich, in vielen Bereichen ganz gut. Aber gerade, was die großen Medienbrüche gibt, auch wieder nicht. Ne? Also kein Mensch weiß, ob man wirklich ein Plakat braucht. Ja? Kein Mensch weiß, ob der Fernsehspot am Ende tatsächlich was bringt. Und ich glaube, dem muss die Werbung immer stellen, dass Kommunikation aber gleichzeitig ein Grundbedürfnis ist. Ja? Das, glaube ich, steht gleichzeitig auch außer Streit.
Ihr seid mit dem Campaigning-Büro ja ganz stark im digitalen Bereich zu Hause, in der digitalen Welt. Welche drei großen Learnings im Social-Media-Bereich in der digitalen Welt hast du in den letzten 3 Jahren für dich gezogen?
Ich möchte es vielleicht sogar nochmal reduzieren auf wirklich auf meine persönlichen Learnings. Ich habe ja letztes Jahr mit den Business Gladiators auch wirklich eine Online-Plattform gestartet für Unternehmerinnen und Unternehmer und bin da selber sehr stark ins Social-Media-Game auch eingestiegen und habe da wirklich gute Learnings für mich ziehen können. Das eine ist, ich glaube, Authentizität ist die ultimative Währung in diesem Spiel. Es gibt so viel Schmarrn, was mir jeden Tag begegnet, ja, wo Leute sich künstlich inszenieren und am Ende denkst du dir, Halleluja, was soll das sein? Und du spürst auf einer gewissen Ebene, ob Menschen oder Dinge echt sind oder nicht. Ja, das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, Social Media, du musst immer aufpassen, dass du nicht in die Zwangsbeglückung gehst von Menschen. Also dieses breite Rausblasen, nur damit ich auch hier wieder ja auf Reichweite getrimmt möglichst schöne Zahlen in mein Reporting reinschreiben kann und vielleicht irgendjemanden glücklich zu machen in der Führungsriege. Das ist wirklich, glaube ich, ein unnötiger Versuch, der dich nicht wirklich weit bringt. Und das Dritte ist, ich weiß gar nicht, ob am Ende, also Social Media ist sicher ein guter Kanal, um neue Menschen kennenzulernen. In der Beziehungspflege wäre es nicht mein bevorzugter Kanal. Ja, also ich bin ein Freund von guten alten E-Mails und das lachen alle, weil jeder sagt, na Wahnsinn, da geht's noch mehr oldschool. Ja, es geht vielleicht noch mehr oldschool, aber die besten Conversions und die besten Ergebnisse in den Transaktionen erzielen wir, wenn wir wirklich mit E-Mail danach in der Beziehungsvertiefung intensiv dran sind. Ja, das mag für manche fade erscheinen, aber es geht ja nicht um aufregend, es geht ja um wirkungsvoll.
Was war eigentlich so die größte Fehleinschätzung, die du oder dein Team irgendwann einmal getroffen habt oder festgestellt habt, sag ich, nachhinein? Es läuft nicht immer alles so, wie man sich denkt und plant und das alles. Wo gibt es jetzt irgendwo vielleicht einmal richtig etwas, wo du gesagt hast, da sind wir wirklich daneben gelegen?
Ja, wir hauen permanent daneben, ja. Das, also gerade meine letzten Unternehmungen, die sind ja wirklich Versuch und Irrtum, ja. Was auch Ziel des Weges ist. Ich habe zum Beispiel, ich teile vielleicht eine Erkenntnis, ich habe ja wirklich mit den Business Gladiators auch sehr intensiv am Online-Weiterbildungsmarkt partizipiert, ja, und habe aber auch wirklich festgestellt, dieser Markt ist über die letzten Jahre, ich würde es wirklich so ausdrücken, zerstört worden, ja, weil Weiterbildung ist zu einem, ja, zu einem Massengut geworden, über YouTube-Videos und alles Mögliche, also hat ihren Wert verloren und diese, wo am Anfang nur irgendwelche Leute mit 97 Euro Online-Kursen auch Geld verdient haben, dieser Markt ist eigentlich komplett weg, weil es aus meiner Sicht jetzt diese, also es gibt eigentlich nur mehr gratis und exklusiv, darauf will ich hinaus, ja. Und das ist für mich ein bisschen schon ein Bild, das Social Media gut auch darstellt. Es ist ein bisschen die Welt der Extreme. Ich habe den Eindruck, dass diese Graustufen oder Kompromisse, das ist nichts für Social Media. Social Media ist klare Kante. Am Beispiel des Weiterbildungsmarkts eben, ich glaube, es zwischen exklusiven Settings und gratis hat wenig Platz. Ja, also günstig zum Beispiel ist aus meiner Sicht für Social Media echt eine harte Strategie, ja, weil dann bist du in einem Austauschwettbewerb, der aus meiner Sicht nicht zu gewinnen ist, ist eine der zentralen Erkenntnisse von mir im letzten Jahr.
Ich nenne das selbst immer digitale Wegelagerer, die da rund um seine Social Media auch, die verkaufen dir irgendwelche Online-Kurse für 197 Euro und bieten dir noch eine Teilzahlung dann noch an. Ja, dann weißt absolut, du, auf welches Klientel das abzielt jetzt. Und da denke ich mir, das sind wirklich Wegelagerer, die manchen Menschen einfach die letzten Euros aus der Tasche ziehen wollen, absolut, und genau diesen Markt kaputt machen. Also da bin ich komplett auch bei dir. Welche Social-Media-Plattformen oder Plattformen haben für dich im Moment die wesentlichsten Bedeutungen oder auch für deine Kunden zum Teil? Mir ist schon klar, ist von Kunde zu Kunde unterschiedlich. Absolut. Aber wo, sagst du, steckt gutes Potenzial drin und wo lässt sich gut arbeiten?
Also bei den Kunden, muss ich es wirklich sagen, haben wir einfach die volle Bandbreite. Ja, also wir haben die Kunden, für die ist TikTok und Clubhouse eine extreme Priorität. Wir haben die Kunden, die erreichen gerade im transaktionalen Bereich auf Facebook nach wie vor herausragende Ergebnisse. Wir haben die Kunden, die steuern auf LinkedIn zu. Also jetzt, bei den Kunden ist es einfach zu divers, um einen Schwerpunkt zu sagen. Ich kann es für mich sagen, für mich persönlich hat LinkedIn einen extrem guten Wert entfaltet. Das hat sich jetzt über die letzten Monate wirklich stark und intensiv entwickelt. Instagram nach wie vor ein spannender Kanal. Facebook ist aus meiner Sicht noch einer der wichtigsten Werbekanäle. Also wenn es wirklich darum geht, Transaktionen und Conversions zu treiben, dann kommt man aus meiner Sicht an Facebook wenig vorbei. Ja, weniger für redaktionelle Aktivitäten als mehr für die wirkliche Werbung, die man pusht. Ja, glaube ich nach wie vor. Also ist da nach wie vor viel zu holen.
Du hast ein paar Mal schon erwähnt, also dein anderes Unternehmen, die Business Gladiators. Gehen wir doch einmal dahin. Was verbirgt sich hinter Business Gladiators?
Na, in der Business Gladiators verbirgt sich, wie so oft, wenn man ein Unternehmen startet, eine Unzufriedenheit. Ja, das ist ja, so beginnen ja manchmal Dinge. Und ich habe in meiner unternehmerischen Laufbahn, ich habe jetzt das Campaigning-Büro, ist jetzt bald 9 Jahre, und ich habe festgestellt auf der Strecke 2 Dinge. Das eine ist, dass, weil es sich einfach so etabliert hat, viele Unternehmen versuchen, ihre Probleme über Kommunikation zu lösen. Manchmal ist das richtig. Manchmal muss man ganz ehrlich sagen, vielleicht liegt ein Problem etwas tiefer. Ja, das kennt man auch wieder aus der Politik. In der Politik, wenn jemand eine Wahl verliert, sagt er immer, wir hätten besser kommunizieren müssen. Ne? Die Wahrheit ist aber meistens, es war der Spitzenkandidat, die Spitzenkandidatin nicht gut, das Programm hat nicht gestimmt und die Auftritte waren eine Katastrophe. Also, wenn man ganz ehrlich ist, liegt das Problem oft tiefer und das trifft auch auf Unternehmen zu. Reicht manchmal nicht aus, die 3. Employer-Branding-Kampagne, sondern irgendwann war es vielleicht einmal an der Zeit, über Führung und Unternehmenskultur zu reden, ja, um es auf einen Punkt zu bringen. Das war die eine Erkenntnis. Und die zweite war, dass viele Unternehmen, auch kleinere Betriebe, oft zum Campaigning-Büro kommen sind und mit uns arbeiten wollten, aber das Campaigning-Büro einfach aufgrund seines Setups, seiner Positionierung sehr Premium positioniert ist und wir die Möglichkeit da nie hatten, einfach weil die Eintrittshürde, um mit dem Campaigning-Büro zu arbeiten, relativ hoch ist. Ja. Und aus diesen beiden Unzufriedenheiten entstand Business Gladiators. Oder um es konkret zu machen, entstand Business Gladiators und Business Gladiators Consulting. Ja. Business Gladiators selbst ist meine Unternehmerplattform, wo ich wirklich versuche, mein Wissen, meine Erfahrung und meine Eindrücke aus dem Unternehmertum weiterzugeben in Form meines Podcasts, Business Gladiators Unplugged, den ich auf iTunes und auf Spotify veröffentliche, in Form von Webinaren, wo ich immer wieder Sessions mache zu spezifischen Themen. Also wirklich unternehmerische Themen und Haltung und Mindset und Wissen auch weiterzugeben. Wo ich für mich einfach jetzt entschieden habe, das ist was, damit will ich nicht viel Geld verdienen, sondern das will ich machen, weil es mir wichtig ist, weil es mir ein Anliegen ist und weil ich was beitragen will. Und daneben habe ich gegründet Business Gladiators Consulting, das ich gemeinsam mit dem Dr. Alexander Zauner betreibe, der mein Geschäftspartner dort ist, brillanter Marken- und Positionierungsexperte. Und dort haben wir wirklich gesagt, da gehen wir jetzt wirklich mit Unternehmen an die Substanz. Also da bleiben wir jetzt nicht an der Oberfläche, da reden wir nicht über die Krisenkommunikationsfeuerwehr, sondern da geht es jetzt einmal richtig an die Wurzelbohrung, ja, wo wir sagen, was ist dein Problem in der Tiefe? Wie schaut es aus mit deiner Positionierung? Wie schaut es aus mit deiner Unternehmenskultur? Wie schaut es aus mit deiner inneren Klarheit? Ja? Wie schaut es aus mit deinem Gründungsgeist? Also da gehen wir genau an diese Themen ran. Und wollen so wirklich Unternehmen helfen durch begeisternde Positionierung auf der einen Seite und mitreißende Unternehmenskultur auf der anderen Seite, ja, ihre authentische Kraft zurückzugeben, damit sie wirklich zu Leuchttürmen in ihrer Branche werden, ja. Das ist der Job von Business Gladiators Consulting, ist also eine Unternehmensberatung. Dort arbeiten wir mit den Unternehmen, wo das Campaigning-Büro mit Kommunikation alleine nicht ausreicht. Und Business Gladiators, die Plattform, das ist eigentlich mein Beitrag. Da will ich jetzt einfach denen helfen, die sich keinen Berater nehmen oder die sich keine Agentur an Bord holen, aber da trotzdem vielleicht vom Wissen und von der Erfahrung profitieren wollen.
Da geht's aber natürlich am Ende des Tages auch um eine persönliche Positionierung, klarerweise auch. Und
ja, wobei das ist nicht mein, also das ist eher eine Konsequenz daraus. Ne? Ich habe für mich einfach entschieden, und das war ein Prozess über Jahre. Ich bin in der Politik damals zu arbeiten begonnen, bin über die Politik ins Kampagnenthema gekommen, bin vom Politikkampagnenthema ins Unternehmenskampagnenthema gekommen und irgendwann habe ich mich nicht mehr als Campaigner gefühlt, sondern als Unternehmer, ja. Und dann habe ich irgendwann auch beschlossen, das sind die Themen, mit denen ich mich beschäftige. Und Business Gladiators, das ist eine Konsequenz davon. Ja, also ich würde mal sagen, die Positionierung war vorher da oder das Selbstbild war vorher da. Und jetzt mache ich einfach Dinge, die dazu passen. Ja.
Und dazu passt wahrscheinlich auch dein Buch Alles wird gut, oder?
Naja, in gewisser Weise. Also ich muss, wenn ich ganz ehrlich jetzt bin, und wir haben jetzt sozusagen das offene Podcast-Gespräch, muss ich ja ganz ehrlich sagen, eigentlich passt es ja, hat es gar nicht richtig dazu passt. Das hat nur sein müssen, ja. Manche Dinge muss man einfach machen, obwohl sie nicht wirklich dazu passen. Und das Buch ist entstanden, ich habe einfach irgendwann an mir gedacht, ja, wenn du wirklich ein Mensch bist mit großen Zielen, jemand, der was erreichen will, der an was arbeitet, und als so ein solcher Mensch verstehe ich mich selber, dann kommst du einfach immer wieder in die Gassen rein, wo du dir denkst, bitte, wie soll das gehen? Und was bin ich für ein Idiot? Warum kriege ich das nicht hin? Und alle anderen sind schon viel weiter und überhaupt. Und jeder von uns kennt das, ja. Und ich habe mit diesem inneren Gespräch mittlerweile auch, sage ich mal, doch ein paar Jahrzehnte Erfahrung, weil das passiert dann halt einmal, ja. Und ich habe in diesen Jahren einfach gelernt, damit umzugehen. Und irgendwann habe ich entschieden, ich will auch diesen Teil weitergeben, weil mir einfach nicht taugt, dass ich, wenn ich auf Social Media bin, immer noch Unternehmer sehe, bei denen alles super läuft und bei alle ist so, alles so klasse und alle werden über Nacht erfolgreich und nebenbei sind sie noch sportlich und die Familie schupfen sie auch, also alles Superman und Wonder Woman, ja. Und man selber denkt sich, und ich bin der letzte Trottel, der das nicht hinkriegt, ja. Und ich wollte einfach einen Beitrag einmal leisten und hinter dieser Fassade einfach einmal reinstechen und sagen, okay, bei mir war es nicht so, ja, weil ich habe meine Firma gegründet und habe keine Ahnung gehabt, was ich da eigentlich mache. Und ich habe nicht gewusst, was daraus werden soll. Und eigentlich war es fast ein Akt der Verzweiflung. Und in vielen Momenten denke ich mir, ich habe keinen Plan. Also um einmal das wirklich auch ungeschönt zu vermitteln und damit Menschen Mut zu machen und zu sagen, Freunde, nur weil es oft so ausschaut, so super easy ist es bei niemandem, ja. Und deswegen ist meine Message an dich, alles wird gut, ja, weil es wird bei mir gut und bei dir wird es auch gut. Und das war das Buch, alles wird gut. Also es ist sehr wohl für Unternehmer, ja, und Unternehmerinnen, aber es war eigentlich ziemlich außerplanmäßig, ja.
Du siehst natürlich auf Social Media meistens ja nur die Erfolge oder im Grunde genommen nur die Erfolge und keine Misserfolge. Die Misserfolge liest du vielleicht in Zeitungen noch irgendwo oder in der Insolvenzstatistik. Doch ja. Den richtigen Friedhof der Ideen, die nie verwirklicht worden sind, die nicht angekommen sind, die Startups, die wieder pleite sind, das siehst du nicht auf Social Media. Und das ist aber viel, viel größer jetzt einmal als wirklich die Wiese vielleicht der Sieger.
Absolut.
Größer natürlich auch.
Absolut, absolut. Und ich tue mir mal schauen mit diesem, wenn wir immer reden, Kultur des Scheiterns, ja. Weil das ist ja mittlerweile, es wird jetzt sogar das quasi zur Mode gemacht, ja. Und, aber wenn ich mir diese Sachen anschaue, wo dann Leute über ihr Scheitern reden, dann klingt das auch schon wieder alles so cool und so lässig, ja. Ich mag einfach dieses Ungeschönte, weil wenn ich gescheitert bin, und dann habe ich mich wieder da fangen und dann 2 Jahre später rede ich über die Kultur des Scheiterns, wo ich mich aber schon wieder rausgearbeitet habe, dann weiß ich nicht, ob es das ist. Ja, ich finde, es geht vielmehr mal darum zu zeigen, dass einfach, ich habe das Gefühl, alle plagen sie. Ja, niemandem geht es leicht von der Hand. Ja, also ich mag gar nicht die Kultur des Scheiterns. Ich mag einfach, dass jemand, der auf mich draufschaut, weiß, der plagt sie auch. Der hat auch seine Tage, wo es ihn in der Früh hinten und vorne nicht gefreut, wo er sich am liebsten denkt, bitte kann ich nicht einfach daheim bleiben. Der haut auch manchmal daneben und greift manchmal auch ins Klo mit seinen Dingen. Der weiß manchmal auch nicht, wie er tut mit seinem Team oder weiß manchmal auch nicht raus. Und manchmal denkt er sich, kann ich nicht einfach den Hut draufhauen. Also mir geht es mehr um dieses ehrliche Erleben, dass wir uns nicht alle vormachen, dass wir alle so super sind und alle so perfekt sind. Das reibt mir einfach unendlich auf und da möchte ich keinen Beitrag dazu leisten und deswegen versuche ich immer da so offenherzig wie möglich zu sein.
Ich habe vor einigen Tagen, glaube ich, ein Interview gelesen von dir im Horizont. Ja. Darin stand etwas von einem neuen dritten Unternehmen. Willst du uns da was erzählen?
Das ist jetzt da, bin ich aufplattelt. Ich habe jetzt im letzten Jahr einfach meine unternehmerischen Aktivitäten wirklich geordnet. Ja, es ist hat über die Jahre jetzt viel angesammelt und ich habe das jetzt einfach ordentlich strukturiert und aufgestellt, dass die Firmen alle sauber aufgestellt sind mit klarer Ausrichtung. Das Campaigning-Büro auf der einen Seite, die Business Gladiators Consulting auf der zweiten Seite, die Business Gladiators Holding, also meine Plattform auf der dritten Seite und der dritte Teil wird sich im Bereich Software entwickeln, da verrate ich aber leider noch nicht mehr. Und so hat jetzt alles seine Ordnung, alle diese Gesellschaften haben Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer, die sich um das kümmern, so dass ich wirklich also mein unternehmerisches Universum jetzt anständig aufgestellt habe und das habe ich jetzt Anfang des Jahres gemacht und da bin ich extrem happy und dankbar.
Einmal frage ich noch nach, wenn du sagst, Software, ist das klassische Software oder ist es ein digitales Geschäftsmodell, das sich in die Höhe skalieren lassen wird?
Es ist ein Software-as-a-Service-Ansatz, der skalierbar ist, ja.
Der Podcast nennt sich Think Digital Now. Wir wollen auch ein bisschen den digitalen Philipp Maratana kennenlernen und dazu einfach noch ein paar persönliche Fragen. Was sind deine 3 häufig genutzten Apps auf deinem Handy?
Das ist einmal eine gute Frage. Da darf ich jetzt nachdenken. Meine E-Mail-App, ja, meine Nachrichten-App und dann kommt wahrscheinlich vielleicht sogar schon Instagram. Na, eigentlich nicht. Ich glaube Evernote. Ja, meine Notiz-App. Ja, das ist mein Parkplatz für alles, was mir über den Tag so einfällt. Und dann irgendwann kommt Instagram und LinkedIn, aber ich bin da mittlerweile extrem zurückhaltend. Also ich konsumiere extrem selektiv. Also ist es wahrscheinlich wirklich die E-Mail-App, es ist die Nachrichten-App, ja, dann kommt Evernote und dann kommt vielleicht schon, kommt noch die Aktien-App, und so irgendwie, und dann kommt irgendwann Social Media, ja.
Das sind die drei häufig.
Slack habe ich noch vergessen. Slack ist auch noch hoch. Ich scroll jetzt, während wir das gerade reden, durch auf mein Handy und frage mich gerade, was mache ich für auf Slack auch noch, weil das ist die Kollaborationsplattform in jedem meiner Unternehmen.
Verstehe. Die sind aber dann auch mitunter die wichtigsten. Also nicht nur die häufigen nutzen, sondern absolut, auch die wichtigsten.
Absolut.
Sieht man dich eher oder beim Online-Shopping oder im Shopping-Center?
Ich bin gar kein Freund von Shopping-Centern, muss ich gestehen. Ich bin ein ganz vaterlangweiliger Typ. Ich habe den, ich nenne ihn immer freundlich, nicht despektierlich gemeint, den Fetzen-Tandler meines Vertrauens, also meinen Herrenausstatter, um es nobel zu formulieren. Der kennt mich, der weiß, was ich mag und was ich brauche. Also ich bin kein Freund von ausgedehnten Shopping-Touren. Da gehe ich zweimal im Jahr hin und schaue, was ich brauche. Also kein großer Freund von diesen Dingen. Bücher würde ich sagen gemischt. Ich liebe es, in große Buchhandlungen zu gehen. Und gleichzeitig, wenn ich einen Impulskauf habe, dann ist es auch natürlich mal einfach online. Ja, also da bin ich dann relativ gemischt.
Wenn wir beim Thema Bücher bleiben, du liest klassische Bücher oder eher auf Kindle oder hörst du eher Hörbücher?
Ich lese Bücher eigentlich, würde ich sagen, 90% klassisch, ja. Auch da digital nur dann, wenn ich das Buch jetzt sofort in der Sekunde haben will und sofort zu lesen beginnen will und digital der einzige Weg ist, dann digital. Ja.
Du hast selber einen Podcast, ich nehme an, das wird einmal dein Lieblingspodcast sein. In Zukunft wird es hoffentlich auch meiner werden.
Ich habe ihn noch nie gehört. Also es ist nicht mein Lieblingspodcast. Ich habe eine Eigenschaft. Ich gehöre nicht zu den Menschen, die sich selber extrem gerne beim Reden zuhören. Das ist nicht meine Eigenschaft. Also ich habe meinen Podcast noch nie gehört. Mein Podcast ist auch ziemlich, deswegen heißt er Unplugged. Ja. Der ist nicht geschnitten. Ja. Also es kommt die Frage und dann steige ich ein. Und das ist Unplugged. Das wird in einem Durchgang durch aufgenommen, nicht mit mehreren Anläufen. Ja. Und wenn ich fertig bin, bin ich fertig und ich höre ihn dann danach auch nicht mehr an. Ja? Also ich höre meinen eigenen Podcast nicht.
Welcher ansonsten?
Gute Frage. Ich mag schon gern unterschiedliche Business-Podcasts. Ich tue mir jetzt direkt schwer, einen einzelnen rauszunehmen. Ich habe Ich schaue jetzt einmal in meine Podcast-Liste. Tim Ferriss Podcast zum Beispiel.
Oh ja, sehr gut.
Ja, hab genau.
Ich auch auf meiner Podcast-Liste.
Ja, genau. Also den höre ich durchaus öfter. Ja.
Du hast vorher erwähnt, du hast eine Aktien-App auf deinem Handy.
Ja.
Wenn du 5.000 Euro investieren solltest und du hättest die Wahl zwischen Lufthansa und Airbnb, wo würdest du investieren?
Ich glaube aktuell in Lufthansa, weil ich glaube, dass die ja am Ende jetzt stark gelitten haben und tatsächlich wieder zu guter Qualität heranreifen werden. Ich bin aber durchaus sehr unterschiedlich auch im Tech-Bereich investiert, aber ich mag auch Unternehmen, die echte Dinge machen. Ja, das taugt mir irgendwie. Weiß man, was man hat. Ja.
Wir haben das Jahr 2021, wir haben es immer noch nicht geschafft, dass wir einen Führerschein auf das Handy bringen.
Ja.
Was gehört für dich dringend digitalisiert?
Boah, gute Frage. Extrem gute Frage. Was gehört für mich dringend digitalisiert? Ich empfinde keine großen Engpässe, weil die Dinge, die für mich wichtig sind, die nutze ich eigentlich digital. Also ob das jetzt meine Payment-Lösung am Handy ist, ja, ob das die diversen Karten oder Zugangskarten in meinem Wallet sind, mein Online-Banking. Also mir persönlich fehlt wenig, muss ich sagen. Ja. wir haben jetzt unlängst diskutiert, dass es eigentlich ganz nett wäre, weil wir sind jetzt in ein neues Büro gezogen mit ganz strengen Zutrittssystemen. Und jetzt habe ich so eine Scheckkarte für den Zugang. Und es wäre irgendwie nett gewesen, wenn man das aufs Handy kriegt. Das ist leider noch nicht möglich. Also zum Beispiel das zu digitalisieren, würde mir einen Griff in die Tasche am Tag ersparen, weil da würde ich in den Lift und in unser Büro kommen mit dem Handy. Das würde man zum Beispiel schon taugen.
Da gibt es aber allerdings, glaube ich, ein Grazer Unternehmen, das nennt sich Nuki. Die haben so etwas, oder?
Ja, das Blöde ist nur, die sind mit den Systemen, wir sind in einem Tower, das ist ein geschlossenes Ökosystem, ja. Und alles, was da nicht kompatibel ist, ist auch nicht zugelassen, ja. Das ist leider nicht von uns, sondern wir sind der Passagier der Turminfrastruktur, ja.
Philipp, das waren sehr interessante Antworten auf die ganzen Fragen. Ich danke dir recht herzlich für das Interview. Es war sehr, sehr ausführlich bei manchen Sachen, sehr interessant. Herzlichen Dank noch einmal. Wir sehen uns ja live am 28. September zu einem Vortrag beim Fresh Content Kongress. Dabei wird das wesentliche Thema dennoch sein Positionierung, soviel ich das in Erinnerung habe. Und ich freue mich auch schon persönlich sehr drauf auf diesen Vortrag. Und herzlichen Dank nochmal und liebe Grüße nach Wien.
Vielen, vielen Dank nochmal, dass ich beim Podcast dabei sein durfte. Ich hoffe, viele Zuhörerinnen und Zuhörer nutzen die Chance, um ein Ticket zu ergattern für den Kongress am 28.09. Ich werde versuchen, mein Bestes zu tun, aber ihr habt natürlich vorgesorgt, ihr habt herausragende Speaker engagiert, die du auf deiner Website schon alle verraten hast. Also fürs Line-Up ist gesorgt. Ich bin mir sicher, es ist für jeden was dabei. Auch ich werde mein Bestes geben. Ich freue mich sehr, wenn ich möglichst viele, die jetzt zuhören, auch beim Kongress dann sehen werde. Danke für die Einladung. Alles Liebe und ciao, ciao.
Danke dir, lieber Philipp. Das war eine weitere Ausgabe von Sync Digital Now. Wir hören uns demnächst wieder.